Hi, ich bin Tom Kirsten, kommentiere dieses Jahr das erste Mal die Darts-WM auf The Zone und ihr hört Checkout, den Darts-Podcast.
Ja, und mein Name ist Kevin Schulte. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Checkout, der Darts-Podcast meldet sich zurück mit Folge 3. Wir sind mittlerweile schon mittendrin in der Darts-Weltmeisterschaft der PDC. Diese Folge wird am 17. Dezember aufgenommen, nach Ausgabe 1 mit Elmar Paulke, Ausgabe 2 mit dem zweiten The Zone-Kommentator Tom Kirsten geht's jetzt weiter mit einem Namensvetter von mir, Kevin Barth, Redakteur von Daten.de, eine der Top-Adressen im Netz, was Darts betrifft, ist am Telefon. Hallo Kevin, grüß dich.
Ja, hallo zusammen.
Ja, ich würde dich anfangs nochmal bitten oder erstmal bitten, dich kurz vorzustellen. Was muss man über dich wissen, wenn man dich noch nicht kennt?
Das ist eine gute Frage, was man wissen muss. Wahrscheinlich bringen die meisten Leute mit mir in Verbindung, dass ich von Geburt an fast blind bin und mich trotzdem für den Dartsport sehr interessiere. Das Ganze schon seit ungefähr 12 Jahren. Seit über 2 Jahren schreibe ich für Daten.de. Ich durfte auch schon zweimal auf Sport1 während der WM co-kommentieren und werde am kommenden Sonntag, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, auch in der Nachmittagssession wieder als Co-Kommentator mit dabei sein.
Jetzt wird man sich natürlich fragen, wie ist das möglich? Also 12 Jahre lang verfolgst du den Sport und zwar nicht irgendwie, sondern du bist einer der Kenner der Szene. Wie machst du das?
Ja, also es gibt eben viele Dinge, die man beim Dartsport hören kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es gibt den Caller, der nach 3 geworfenen Fallen die Punkte ansagt. Ich war schon immer gut im Kopfrechnen, habe dann halt einfach mitgerechnet im Endeffekt, weil ich ja keine Grafik habe. Inzwischen kann ich halt auch hören, ob der Pfeil eher oben, also im 20er-Bereich oder eher in der 19 im unteren Bereich einschlägt. In diesem Jahr während der WM ist das Board übrigens besonders gut mikrofoniert, kann man sagen.
Sehr gut, also für dich auch perfekte Voraussetzung. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rein ins Turnier, in die PDC Darts WM 2019. 4 WM-Tage sind mittlerweile vorüber. Bevor wir über die Deutschen sprechen, die auch alle schon gespielt haben, ganz aktuell, Peter Wright ist gestern Abend kurz vor Mitternacht ausgeschieden, hat 1-3 verloren gegen Antonio Alcinas, den Mallorquiner.
3 Match Darts, Double 16.
Kevin, deine Einschätzung, kam das so ein bisschen mit Ansage nach dem schwachen Jahr oder eher schwachen Jahr von Wright oder ist es doch eine Sensation? Also wie ordnest du das ein?
Ja, also für Tony Alcinas ist es ja das erste Mal, dass er Peter Wright da bezwingen konnte. Ich hätte es nicht unbedingt gedacht. Ich habe gedacht, dass Peter Wright in seinem Achtel durchkommt, aber nicht, weil er irgendwie jetzt total gut spielt, sondern weil er derjenige ist, der dann halt der halbwegs konstanteste ist. Aber er hat ihm einiges angeboten. Er hat Fehler gemacht gestern und Tony Alcinas war zur Stelle und ist dann verdient weitergekommen. Wright ist im dritten Satz nochmal aufgekommen. Hat einen 10-Darter gespielt, aber hat das halt dann im vierten Satz nicht so ganz fortsetzen können. Und dann hat Alcinas ein starkes letztes Leck gespielt, 13-Darter. Und Wright ist dann im Endeffekt selber schuld. Man kann jetzt über die ganze Darts-Wechslerei und all das Ganze reden. Es war nicht sein Jahr und das spiegelt sich hier wieder.
Wenn man jetzt, du hast es angesprochen, du hast das Achtel angesprochen von Wright, wenn man das Ganze noch ein bisschen größer denkt und die untere Turnierhälfte nimmt, die ja sowieso ein bisschen schwächer aussieht einfach. Da haben wir eben kein Anderson, kein Van Gerven, kein Daryl Gurney, der mit den Players Championship Finals das letzte Turnier vor der WM gewonnen hat, kein Wade etc. pp. Wenn wir jetzt da uns das Tableau mal anschauen, dann spielt jetzt Tony Alcinas gegen Benito Van de Pas oder Jim Long, zwei Spieler, die sicherlich nicht damit unbedingt rechnen konnten, eine Chance, eine realistische Chance aufs WM-Achtelfinale letztendlich zu haben. Glaubst du, das ist jetzt für ein Joe Cullen die Chance, vielleicht auch Richtung Halbfinale zu gehen, zum Beispiel, nur um mal jetzt mal einen Namen reinzuwerfen?
Ja, zum Beispiel. Also Joe Cullen, da wird viel geredet und gemacht und getan, dass er irgendwie immer großes Talent und beim World Matchplay beinahe Gary Anderson geschlagen. Das ist halt auch die Frage, ne? Wie sehr ist das jetzt dann vielleicht in seinem Kopf? wie sehr denkt er über solche Sachen dann auch nach? Das muss man dann einfach mal sehen. Also er ist mit Sicherheit jemand, der dafür, der davon entsprechend profitieren kann. Toni Alcinas, dem traue ich auf jeden Fall zu, noch eine Runde zu überstehen. Dann muss man halt mal sehen. Also es wird jetzt halt auf jeden Fall aus diesem Tableau jemanden im Viertelfinale geben erstmal, mit dem man so nicht gerechnet hat. Das kann man ganz klar sagen. Das wird dann wahrscheinlich der Viertelfinalgegner von Gervin Price, wobei der ja auch noch nicht gespielt hat. Aber ne, diese untere Turnierhälfte, da kann man sich die Zähne ausbeißen, wenn es darum geht, irgendetwas zu prognostizieren.
Einen Namen noch aus der Turnierhälfte. Menzo Suljovic hat jetzt noch nicht gespielt, spielt gegen Ryan Searle. Grundsätzlich zuletzt ja eher ein bisschen schwächer geworden, hat aber in der Mitte des Jahres natürlich einige Highlights setzen können. Wie schätzt du Menzo ein? Welche Chancen hat er?
Ja, von einem Zweitrunden- oder Drittrunden aus gegen James Wilson bis zum WM-Finaleinzug ist da für mich alles drin. Also es ist extrem schwierig bei Menzo. Du hast es angesprochen. Ganz viele starke Momente gehabt in diesem Jahr, die er aber auch oftmals nicht ganz fertig gespielt hat. Halbfinale, World Grand Prix, 3-0-Führung wieder abgegeben. Ich glaube, das sind Dinge, die ihn dann auch beschäftigen. Und noch dazu ist die WM nie sein Turnier gewesen. Ich glaube, wenn er übers Achtelfinale hinauskommt, also zum ersten Mal in dieses Viertelfinale kommt, dann kann es auch noch weitergehen. Ansonsten, wie gesagt, James Wilson könnte schon der erste Stolperstein irgendwie für ihn sein. Wenn er jetzt gegen Ryan Searle am Donnerstag, glaube ich, ja genau, wenn er da jetzt eine gute Leistung zeigt, kann das aber halt auch ein Katalysator sein, dass er richtig in diese WM dann irgendwie reinkommt. Ich finde es brutal schwierig bei ihm. Na, ich meine, sehr interessant ist natürlich dann ein mögliches Achtelfinale gegen Michael Smith. Das könnte so ein sehr richtungsweisendes Spiel für ihn sein.
In der ganzen Hälfte wahrscheinlich, auch für die anderen, die dann noch so sich einiges ausrechnen, auch ein Rob Cross oder Gervin Price, du hast es angesprochen.
Der mich auch überrascht hat, Rob Cross, muss ich sagen.
Absolut, also, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also Jeffrey Diswan haut ein 106er Average ins Board, Cross aber in den richtigen Momenten da, irgendwie die Konstanz, die er zuletzt nicht hatte, oder?
Ja, absolut. Also er hat das gespielt, was ich jetzt lange nicht mehr von ihm wahrgenommen habe, zur richtigen Zeit. Da haben ja auch viele gesagt, bei der WM, wo er seinen großen Erfolg hatte, dass er da vielleicht wieder aufkommt. Ich habe gedacht, das ist Träumerei, aber das scheint es irgendwie nicht zu sein. Also markant war, glaube ich, irgendwie, als er dann, ja, er hat dann in einem Entscheidungsleck entsprechend, glaube ich, einmal nur 40 Punkte geworfen. Und das war relativ panikmäßig, wurde das auch von den englischen Kommentatoren beschrieben, diese drei Darts. Und danach kam der 140 als Antwort und, glaube ich, ein wichtiges 96er Finish, wo das Waren auf 65 Rest stand. Das hat das Match gedreht und er hat das brutal gut gemacht. Also einen Gegner mit einem 106er Average so in Schach zu halten, das ist weltmeisterlich. Es ist jetzt natürlich die Frage, kann er so weitermachen? Aber es ist, glaube ich, schon so, dass er jemand ist, wo ich sage, das kann auch wieder ins Viertelfinale irgendwie, vielleicht auch ins Halbfinale gehen. Auch wenn ich ihm jetzt die Titelverteidigung erstmal nicht zutraue. Mal schauen.
Dein Turnierfavorit?
Ich habe vor dem Turnier auf Gary Anderson gesetzt. Er hat sein erstes Spiel gewonnen. Es ist die Frage, wie viel man bei ihm da jetzt draus ziehen kann. Es gibt jetzt, weiß ich nicht, Van Gerven hat das gut gemacht in seinem ersten Spiel, hat aber auch einen Satz dann hergegeben, wo man sich dann überlegt, wie wäre das wohl gewesen, wenn Van Gerven gegen Diswan gespielt hätte. Ne? Für mich bleibt Anderson erstmal der Turnierfavorit, auch wenn sich Cross jetzt zum Beispiel auch ein bisschen in Stellung gebracht hat und die WM eine derjenigen bleibt in diesem Jahr, wo man es sehr schwierig hat, irgendwie einen eindeutigen Favoriten jetzt erstmal herauszukristallisieren.
Dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über die vier Deutschen, die ja teils gut, teils nicht so gut in die WM gestartet sind. Für zwei ist das Turnier schon vorbei. Martin Schindler direkt am ersten Abend 2-3 gegen Cody Harris verloren. Robert Marjanovic ziemlich bitter auch 2-3 verloren gegen Richard North. Was sagst du erstmal zu den beiden? Also ich fand letztendlich Marjanovic war so nah dran am Sieg. Hat natürlich am Ende die gleiche Scoreline, 2-3, aber gefühlt war er viel näher dran, als Martin Schindler je war. Weil irgendwie bei Schindler hatte ich persönlich das Gefühl, das wird heute nichts.
Martin Schindler, das war sehr unkonstant. Der hat zwei halbwegs gute Sätze gespielt, aber hatte ganz viele Phasen, wo er überhaupt nicht hinterherkam im Scoring. Ja, die Doppel haben relativ gut funktioniert. Das Scoring war oftmals einfach das Problem. Harris hat auch nicht wirklich total gut gespielt, aber Martin hat ihm ganz oft die Tür aufgelassen. Und dann gewinnt so jemand dann auch mal so ein Spiel. Und mit einem 85er Average brauchst du dich nicht wundern. Also es ist nach wie vor so, dass Martin und die große TV-Bühne nicht so richtig gute Freunde sind. Ne? Abgesehen von einem World Cup, wo er dann 110 gegen Van Gerven spielt, was aber auch nochmal ein Turnier ist, was ganz anders ist als so eine WM, wo du alleine da auf der Bühne stehst, einfach für dich verantwortlich bist und nicht irgendwie für ein Team. So, und Robert Marjanovic, da stimme ich dir zu, der war nah dran, der hat vieles richtig gemacht, war 2-0 vorne. Richard North hat aber nie aufgegeben. Und Robert, ja, hatte dann diesen einen Moment, wo er dann 68, glaube ich, zum Match zumachen kann, nee, 70 zum Match zumachen kann und nur eine 23 zustande bringt, weil er irgendwie die 6 trifft, die 11 trifft und dann nochmal eine 6 trifft. Und danach ging es irgendwie dahin. Also es ist bitter gewesen, weil einfach da wäre mehr drin gewesen. Und ich dachte erst, ja, man merkt ihm total an, dass er dieses eine Jahr auf der Tour jetzt gespielt hat, ne? Also sehr stabil gewirkt, aber am Schluss ist dann doch wieder weggeworfen. Es ist halt die Frage, wie lange wird ihn das jetzt beschäftigen? 6 Wochen hat er dafür Zeit, im Februar geht es halt wieder weiter, ne?
Richtig, ja, also genau diese letzte Einschätzung von dir, die teile ich auch, weil wenn man das jetzt vergleicht, der hat ja jetzt auch nicht das erste Mal bei der PDC-WM aufgeschlagen sozusagen. Ich fand grundsätzlich ist bei ihm halt schon eine Entwicklung zu sehen, also er spielt einfach auch über längere Distanzen konstanter und wenn da jetzt mal irgendwann dieses richtig geile Turnier kommt oder so, dann ist das auch ein Spieler, der sicherlich... an dem wir vielleicht noch ein bisschen Freude haben können in den nächsten Jahren auf dem Circuit, oder?
Ja, ich verfolge Robert Marjanovic auch schon lange, habe ihn vor 3 Jahren zum Beispiel auch beim Eastern European Super League Final in Eisenstadt beobachtet. Da war er halt bei weitem noch nicht so konstant und stabil. Also er hat, glaube ich, einen Riesenschritt im vergangenen Jahr gemacht. Und es geht jetzt halt darum, ja, das vom Kopf her richtig einzuordnen, als Erfahrung mitzunehmen und dann im nächsten Jahr wieder weiterzumachen. Und er hat das absolut in sich, dass er bei so einem Players Championship mal richtig weit gehen kann, dass er auf der European Tour mal den Sonntag erreichen kann. Er hat da absolut Potenzial, wenn er das weiter ausnutzt. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt derjenige ist, wo man sagt, der weiß ich nicht, das wird mal die deutsche Nummer 1, aber es ist auf jeden Fall jemand, dem ich zutraue, seine Tourkarte auch zu verteidigen im nächsten Jahr. Das auf jeden Fall.
Kommen wir zu einem, der einen Schritt weiter ist als Robert Marjanovic. Max Hopp, die deutsche Nummer 1, hat überraschend klar gegen Danny Noppert gewonnen, 3-0. Ja. Lag sicherlich auch daran, dass Noppi einfach ziemlich schwach auf die Doppel war. Grundsätzlich, was kann Hopp aus diesem Spiel ziehen, jetzt auch hinsichtlich des harten Matches gegen Michael van Gerven nächsten Samstag?
Ich denke, diese Sicherheit auf die Checkouts, das war besonders wichtig. Vom Scoring her muss Max schon noch ein bisschen was draufpacken, denke ich. Also das Match gegen Noppert hätte, böse gesagt, auch genau andersrum ausgehen können. Also wenn Noppert seine Checks nutzt, dann wird das relativ ungemütlich für Max. So sieht es sehr beeindruckend aus, aber ja, man muss halt einfach mal schauen. Also Max will ja jetzt auch gerne, er weiß, ne, ich finde es gut, wie er das einordnet, dass er sagt, er ist mit Sicherheit irgendwie nicht derjenige, der sich da hinstellt und sagt, ich will jetzt hier was weiß ich was, aber er möchte es gerne eng gestalten. Ja, er muss aber noch mal besser spielen. Also insgesamt braucht er noch mal ein bisschen besseres Scoring und er hat mich bislang gegen die absoluten Top-Spieler nicht überzeugt. Also hatte ja beim Grand Slam of Darts und bei den Players Championship Finals dann auch ein Spiel gegen Peter Wright, wo Wright auch beim Grand Slam hat Wright sein bestes Spiel des Turniers gemacht und bei den Players Championship Finals hat Wright ihm eigentlich mit einem Anfang 90er Average auch wieder viel angeboten. Aber Max hat es halt nicht genommen. Und Van Gerven kann einem auch Dinger anbieten. Der hat immer wieder Momente, wo er einfach nicht so richtig da ist, wo Wayne Mardell sagt immer, he falls asleep, er schläft so, er nickt so ein bisschen ein. Und da muss Max dann einfach da sein. Und 4-1, 4-2 wäre jetzt so mein Tipp. Ich glaube nicht so richtig an die große Sensation, muss ich sagen.
Ja, da geht's mir ähnlich, weil auch wenn man sich das große Turnier von Hopp anschaut, jetzt mal abgesehen von dem Sieg in Saarbrücken, Dortmund European Darts Championship, da hat er ja auch einen relativ günstigen Weg gehabt mit, oder einen machbaren Weg mit O'Connor, Wilson und Webster war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, das hätte ihm viel gegeben, wenn er die Matchstarts gegen Wade damals genutzt hätte, um so einen großen rauszukicken. Ich glaube, das hätte nochmal eine Initialzündung sein können. Sprechen wir noch über den letzten Deutschen im Bunde. Gabriel Clemens, 3-0 Sieg, sehr komfortabel gegen Aiden Kirk, spielt am Freitagnachmittag gegen John Henderson, also ein Gigantenduell sozusagen zwischen zwei sehr stämmigen Leuten. Glaubst du, da ist was drin?
Ich glaube schon, aber mir wird dieser 3-0-Sieg von vielen Leuten ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Das war ein 83er Average. Da war auch viel, wie drücke ich das denn jetzt aus? Da waren viele Momente dabei, die jetzt einfach gegen viele andere Gegner nicht gereicht hätten. Ich glaube, gegen die Hälfte der anderen Gegner wäre da irgendwie Schluss gewesen. Gegen Richard North hätte Gabriel Clemens das so nicht. Aber ja, man kann dann halt fragen, er kann dann halt dann überlegen, weiß ich nicht, gegen North hätte Clemens vielleicht wieder anders gespielt, keine Ahnung. Aber ein 83er Average, es lag halt auch daran, dass von Kirk sehr wenig gekommen ist, ne? Ich denke, dass Clemens besser spielen kann und dass er das gegen Henderson auch muss. Ich habe gestern auch getwittert, dass er entsprechend 10-12 Punkte beim Average wird drauflegen müssen. Aber er kann das. Und auch John Henderson, der wartet seit einem Jahr auf einen Sieg im TV. Das ist auch eine Geschichte. Also ich glaube daran, dass Clemens zumindest diese eine Runde durchaus noch überstehen kann. Aber er muss da noch ein bisschen was draufpacken. Und es ist für ihn jetzt halt auch viel Stress die nächsten Tage. Ja, der ist jetzt an diesem Montag nach Hause geflogen. Der wird morgen und übermorgen arbeiten. Der wird am Mittwochabend, wenn es klappt, irgendwie wieder nach London zurückfliegen. Das ist vielleicht auch ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Ne? Aber er hat eine Chance. Also, weil wir ja wissen, was er spielen kann und was er auch schon bei den Players Championship Finals gezeigt hat.
Ja, es zeigt einmal mehr, was da einige Spieler jenseits der Top 32 oder geschweige denn Top 64 da auch sicherlich auf sich nehmen. Ne? Also kein Vollprofi zu sein, hat dann eben dann auch die Nachteile, dass man da jetzt tatsächlich während des Turniers sozusagen noch arbeiten muss.
Ja, und wenn du ganz kurz, und wenn du Profi bist und dich da gerade drauf umstellst, dann hast du natürlich auch einen anderen Druck. Ich finde, bei Darren Webster merkt man das so ein bisschen. Der macht das ja jetzt seit dem Sommer auch vollberuflich und war bis im Oktober ein durchaus legitimer Premier League-Kandidat. Aber jetzt halt nicht mehr, weil er einfach mit der neuen Situation klarkommen muss, weil er vielleicht auch zu viel über die Premier League nachgedacht hat. Und das ist ihm vielleicht bislang irgendwie zum Verhängnis geworden.
Ja, in der Tat, hat er jetzt zuletzt nicht mehr so gut performt. Mal schauen, wie es diesmal ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die nächsten Sessions rein. Es ist ja jetzt ein relativ ruhiger Montag, weil keine Nachmittagssession, also kann man mal ein bisschen durchschnaufen. Heute Abend geht's
auch mal schön.
Genau, denke ich auch. Mal ein kurzes Break. Heute Abend geht's dann los mit Vincent van der Voort gegen einen der beiden Filipinos, Lawrence Ilagan.
Ja.
Was tippst du da? Ich würde jetzt sagen, wir gehen die Spiele mal durch und nageln uns mal gegenseitig auf ein konkretes Ergebnis fest.
Okay, Ilagan ist jemand, der, glaube ich, sehr, sehr gute Darts spielen kann, der aber auch nicht oft auf der Bühne unterwegs ist. Van der Voort ist in diesem Jahr nicht wirklich besser geworden und auch irgendwie ist ja aus den Top 32 rausgefallen. Ich glaube, dass es ein hartes Stück Arbeit für ihn wird. Oh je. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, es wird knapp, es wird eng, 3-2.
Okay, da gehe ich, ja, ich hatte auch schon damit geliebäugelt, ich würde auf 3-1 gehen wegen der, wegen des Meers an Erfahrung, was Van der Voort hat. Und gerade, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass er im Ellipelli schon für das ein oder andere gute Ergebnis gut ist, auch wenn das Jahr jetzt natürlich wirklich, du sagst es, nicht gut war. Ja, dann geht's weiter mit einem, der schon auch deutlich weiter oben stand in der Rangliste. Wayne Jones spielt gegen Devon Peterson, den Südafrikaner. Was tippst du da?
Ja, also das ist halt so eine Geschichte mit Devon Peterson, der durch diese Afrika-Geschichte überhaupt an der WM teilnimmt, der seit Jahren irgendwie überhaupt nicht mehr die Form hat. Und da würde ich am liebsten 3-0 tippen, einfach weil er es in meinen Augen überhaupt nicht verdient hat, bei dieser WM dabei zu sein, Devon Peterson. Aber ja, Wayne Jones spielt auch nicht mehr das, was er vor Jahren gespielt hat. Über die Challenge-Tour dann jetzt auch wieder auf die Pro-Tour zurückgekommen. Ich hätte jetzt tatsächlich mal 3-1 getippt, muss ich sagen, für Wayne Jones.
Da gehe ich auch mit, das hatte ich mir auch notiert. Dann würde ich jetzt mal bei dem nächsten für mich untippbaren Spiel weitermachen, weil für mich ist es untippbar insofern. Anastasia Dobromyslova hat ja genau wie Lisa Ashton einen Gegner gezogen, der jetzt, ja, wo sicherlich was drin ist vom Average her. Aber dann gehe ich das Ganze mal durch und für mich ist irgendwie Jan Decker dann doch die Nummer größer als ein Ryan Joyce. Und deshalb, also ich glaube, es wird enger noch als Ashtons 1-3 gegen Decker. Da gehe ich auf ein ganz knappes 2-3 für Ryan Joyce, der natürlich auch mit dem besonderen Druck dann wieder klarkommen muss heute Abend.
Ich stelle mir gerade die Frage, hat Ryan Joyce jemals auf einer Bühne gespielt?
Guter Punkt. Ich glaube, er war, ja, auf dem Major war er noch nicht.
So, und deswegen tippe ich 3-2 für Anastasia Dobromyslova, die ja, ne, die nicht das erste Mal bei dieser WM spielt. Ich weiß nicht, ob sie ganz das Niveau von Lisa Ashton spielen wird, aber ich glaube, dass Ryan Joyce da eine Aufgabe hat, die für ihn, bei Jan Decker war das auch im Kopf. Bei Ryan Joyce wird das auch nochmal im Kopf sein und der hat nochmal viel weniger Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass Anastasia Dobromyslova das Match gewinnen wird.
Auch dir sei die Frage gestellt, wie findest du die Regelung der PDC, jetzt erstmals zwei Frauen über gesonderte Qualifier einen Platz zu ermöglichen?
Ich finde es jetzt keine schlechte Sache, ja. Also grundsätzlich muss man sich halt überlegen, ob man das braucht, die WM auf 96 auszuweiten, weil du jetzt halt auch viele Spiele dabei hast, wo du dann halt auch überlegen musst, ob du dir da jedes anschaust, in Anführungsstrichen, weil halt einfach das Niveau dann auch oftmals unter die 90 absackt. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde es grundsätzlich gut, die Frauen irgendwie weiter zu stärken. Man muss sich halt überlegen, das darf halt jetzt nicht irgendwie etwas, so eine Eintagsfliege bleiben. Man muss gucken, dass man da halt vielleicht auch wirklich, es stand ja mal die Idee dieser Frauentour im Raum, die dann von Barry Hearn doch wieder irgendwie abgeschmettert wurde. Aber ich glaube, dass die PDC sowas ganz gut gebrauchen könnte. Und ich verstehe halt auch nicht, warum die Kluft nach wie vor da ist. Das Niveau zwischen Männern und Frauen ist ja nach wie vor relativ unterschiedlich. Und das muss ja eigentlich im Dartsport nicht so sein. Und durch eine Professionalisierung der Damentour könnte man da mit Sicherheit was tun. Also wie gesagt, es darf irgendwie nicht so ein einzelner Schritt der PDC sein. Das wäre wünschenswert, dass wenn sie das machen, dass sie das dann richtig anpacken.
Dann gehen wir ins letzte Match des Abends. Also wir haben jetzt über Dobromyslova gesprochen. Das ist sicherlich auch schon ein Highlight wegen der besonderen Konstellation Mann gegen Frau. Ja. Dann geht's in Runde 2 Raymond van Barneveld gegen Darius Labanauskas, der gestern 3-1 gegen Matthew Edgar nach einem schwachen ersten Satz dann doch souverän gewonnen hat. Und wenn ich ehrlich bin, also ich bin nicht sonderlich optimistisch, was Raymond van Barneveld betrifft. Irgendwie, also ich kann mir auch vorstellen, dass der heute rausgeht.
Da bist du nicht alleine mit. Also das ist so immer die Frage, welchen van Barneveld werden wir denn heute Abend sehen? Es ist WM und ich kann bei der WM alles und zeig das auch. Oder den, ich möchte das unbedingt und jetzt blockiere ich mich selbst und scheide aus. Also das ist so die Frage. Ich hätte jetzt erstmal getippt, dass er mal so mit einem blauen Auge davonkommt. Dass er irgendwie 3-2 gewinnt. Das wäre jetzt so mein. Aber ich traue das Darius Labanauskas absolut zu. Das muss ich sagen. Der kann zwischen 95 und 100 auch spielen. Und wenn Van Barneveld das dann nicht anbietet, dann ist es vorbei. Schneller, als er irgendwie gucken kann. Und dann hat er das Problem, was er sich bislang irgendwie kleingeredet hat.
Ja, in der Tat, genau. Weil dann geht's ja auch, ich meine, er hat eh ein Ranglistenproblem, auch für sein letztes Jahr.
Ja.
Grundsätzlich, also ich schreibe bei dir die 3-2 auf. Ich habe jetzt auch genau gedacht, also entweder wird das relativ souverän. Man hat den guten Van Barneveld, den souverän, der irgendwie von Anfang an drin ist, oder man hat den hadernden. Und ich, mein Gefühl sagt mir einfach, das wird wie bei Brighton 1-3. Ganz mutig sage ich jetzt einfach mal 3-1 für den Litauer. Und dann gehen wir rüber zum Dienstagnachmittag. Da spielt zunächst, da gibt es also wieder eine Nachmittagssession, da spielt Robert Thornton gegen Daniel Larsson aus Schweden.
Hui.
Ganz schwer, oder?
Ja, weil Robert Thornton weiterhin die Rangliste so runterrutscht. Da ist dann die Frage, muss es 2020 vielleicht wieder in Q-School gehen? Daniel Larsson, ist es zuzutrauen? Aber ich hätte jetzt hier auch irgendwie ein knappes 3-2 für Thornton erstmal prognostiziert. Mit der Prognose, dass es aber auch in die andere Richtung gehen könnte.
3-2 habe ich auch für Thornton, also das sehe ich auch ähnlich eng. Beim nächsten Spiel, da trifft Ricky Evans, der zuletzt auch echt ganz gut unterwegs war, spielt gegen Roby John Rodriguez. Und du kennst dich ja auch mit den österreichischen Profis oder Dartspielern gut aus. Was ist von ihm zu erwarten? Also ich halte das für ein sehr schweres Los, Ricky Evans.
Ja, absolut. Wobei bei Ricky Evans ist halt auch immer die Frage, was bringt er auf die TV-Bühne? Das kann man sich bei Roby aber auch fragen. Also sehr instabil die letzten 2 Jahre. Und er hat den Druck, dass er 2 Spiele gewinnen muss, um in der Weltrangliste nicht genullt zu werden. Er wird wohl die Tourkarte verteidigen über die Development Tour. Aber wenn er nicht unter die ersten 64 der Welt jetzt nach der WM kommt, dann ist die Tourkarte zwar da, aber er muss im Februar wieder bei Null anfangen. So, und das ist ein Druck. Ja, ich habe gesagt, ein Spiel traue ich ihm zu gewinnen. Aber wenn er mich jetzt festnagelt, dann würde ich tatsächlich schon auch auf Evans tippen. 3-2 hätte ich jetzt mal gesagt.
Okay, ja, ich habe jetzt ein 3-0 für Evans mit 3 knappen Sätzen, weil ich auch genau, ja, also Evans, irgendwie habe ich ihn zuletzt ganz gut gesehen, und Roby, ja, eben dieser Druck, das ist natürlich schon ein Nachteil, weil irgendwie Evans, das ist ja auch ein Spieler, der jetzt erst zuletzt gekommen ist, irgendwie, die können ja eigentlich nur gewinnen. Und deswegen, ich
Roby
bin
noch
da
nie ein WM-Match gewonnen, ja. Wenn Roby den ersten Satz gewinnt, dann sieht es anders aus, glaube ich.
Absolut, ja. Nächstes Match, sehr spannend, finde ich. Der Sieger spielt gegen James Wade, Christoph Ratajski gegen Sergio Asada. Und Ratajski ist ja auch ein Spieler, den man wirklich jetzt mal auch in langfristig wahrscheinlich der Top 32 wirklich sehen muss, weil der ist ohne Tourcard jetzt einfach mal richtig weit nach vorne gekommen.
Ja, das ist sehr, sehr stark, was er da gemacht hat. Sich über die Challenge Tour in die entsprechenden Positionen gespielt. 3 Titel geholt dieses Jahr, auch wenn, na, auf der Bühne hat er auch immer wieder Schwankungen drin, aber er kann das. Und Asada ist für mich so ein bisschen über dem Radar. Also da erwarten ja viele irgendwie Dinge, wo ich sage, ja, aber liebe Freunde, also der hat doch auf der Bühne noch nicht so viel gezeigt. Also ich weiß nicht, woran die Leute sich da irgendwie so festmachen. Ich hätte da jetzt ein 3-1 für Ratajski.
Ja, ich würde sogar aufs 3-0 gehen. Asada, ich meine, das einzige Mal, als er mit seinem japanischen Kollegen das Viertelfinale beim World Cup erreicht hat, aber...
Okay, das ist dann für mich ein wenig traumatisch. Ja, gegen Österreich. Ja,
ja, richtig, aber da kann man natürlich im Turnier auch als Außenseiter, ist ja schön, an dem Turnier auch weit kommen.
Ja.
Gut, dann das letzte Match, das können wir jetzt nicht behandeln, sage ich nur ganz schnell, da spielt Webster gegen den Sieger aus Thunderford Ilagan. Das ist ein Zweitrundenduell. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon in den Dienstagabend. Da spielt Steve Lenn gegen James Bailey. Und zu Bailey kann ich dir überhaupt gar nichts sagen, außer dass er, glaube ich, mal bei einem World Series Event in Australien am Start war. Aber da musst du mir jetzt deinen Expertenrat geben.
Oh je. Ja, da weiß ich tatsächlich auch mal wenig. Und Steve Lenn erscheint mir da schon eher als Favorit. Schwierig zu, ne, also ohne jetzt hier auch ganz großes Insiderwissen zu haben, hätte ich jetzt auch so 3-1, es kann auch ein 3-0. Ich hätte jetzt mal 3-0 Steve Lennon tatsächlich auch getippt.
Ja, das würde ich auch sagen. Beim nächsten Match, da denke ich, könnte es schon ein bisschen knapper werden. Ron Meulenkamp spielt gegen Diogo Portella, den Brasilianer, sehr sympathischer Kerl. Ich denke mal, das wird ein 3-1, aber eher auch mit möglicher Tendenz zum 3-2. Aber ich glaube, Meulenkamp ist dann doch der etwas bessere Gewinn. 3-1 ist mein Tipp.
Da gehe ich in dieselbe Richtung. Portella, ja, musste ja jetzt dann auch auf die Challenge-Tour, ist dort nicht so richtig klargekommen. Also, ja, das ist so ein Phänomen wie Devin Peterson auch, sehr sympathisch, wird von der PBC ungemein gepusht wegen dem entsprechenden Markt. Aber ich glaube nicht, dass es derjenige ist, der dann diesen Markt entsprechend irgendwann nach vorne bringen wird. Auch da glaube ich, dass irgendwann ein anderer Südamerikaner kommen muss oder kommen wird, der ihn da so ein bisschen ablöst, weil einfach irgendwo ein gewisses Limit bei Diogo irgendwie zu erkennen ist. Ich hätte jetzt 3-1 gesagt. Wenn Meulenkamp sein Spiel findet, kann es auch ein 3-0 werden.
Dann zum nächsten Match, da sehe ich ehrlich gesagt wieder ein 3-0. Dimitri Vandenberg ist ja jetzt mittlerweile, wenn die Kollegen von Sky Sports da ihre Wettquoten auf den Turniersieger einblenden, dann ist er, wenn ich das durchrechne, immer auf Rang 10. Dabei ist er nicht mehr unter den Top 32. Dass er natürlich besser ist als seine aktuelle Ranglistenposition, dürfte jedem klar sein. Aber glaubst du, dass von Vandenberg wieder ähnlich viel zu erwarten ist wie im Vorjahr?
Ich habe ihn ins Viertelfinale getippt, muss ich sagen, ja. Einfach, weil, gib ihm eine Bühne und er funktioniert. Ich habe jetzt auch letztens in einem anderen Podcast gesagt, vielleicht sollte er bei den Turnieren auf dem Floor, wo es nicht so läuft, sollte er sich auch immer so eine eigene Bühne mitbringen und die dann da aufbauen und einmarschieren mit seiner Musik und ein bisschen tanzen. Vielleicht ist das etwas, was er irgendwie braucht. Das ist ja der einzige Grund, warum er in der Weltrangliste noch außerhalb der Top 32 steht, dass es auf dem Floor nicht so gut funktioniert. Aber das ist oftmals halt die Basis, um sich für die Major zu qualifizieren. Gegen wen ist er heute Abend?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Chuck Pulio, also am Dienstagabend.
Der hat wohl auf diesem CDC-Circuit ganz gut gespielt, auch hin und wieder mal über der 100, aber der war noch nie auf einer großen Bühne. Deswegen wird das eine klare Geschichte für Dimitri. Da bin ich also sehr interessant, wer dann halt bei ihm irgendwann, da gibt's jetzt verschiedene interessante Duelle, wenn mich nicht alles täuscht. Also was haben wir da jetzt als nächstes? Joe Cullen? Oder
nee, er ist ja mit Johnny Clayton.
Ja, Johnny Clayton gegen Vandenberg wäre halt ein richtig schönes Duell, ne? Und da bin ich auch sehr gespannt. Also der Sieger von den beiden kann im weiteren WM-Verlauf auch noch einigen Schaden anrichten. Und Dimitri, ja, es ist Wahnsinn, was der mit seinen 24 Jahren schon für eine Bühnenreife irgendwie an den Tag legt.
Ja, absolut. Das stimmt. Also gerade da ist er ja wirklich auch für jeden gefährlich. Dann zu einem, der auch die Bühne liebt, würde ich einfach mal so einschätzen. Daryl Gurney spielt in Runde 2 am Dienstagabend gegen Ross Smith, der gestern zum Leidwesen von fast allen Paul Lim geschlagen hat. Glaubst du, der kann gegen Gurney eine Überraschung schaffen oder glaubst du an einen klaren Gurney-Sieg?
Ich glaube tatsächlich an den klaren Gurney-Sieg. Vielleicht auch, weil ich Ross Smith nicht gerade sympathisch finde, weil es da vor ein paar Jahren auch verschiedene Geschichten gab auf Turnieren außerhalb des TVs, irgendwie Attacken gegen Roby John Rodriguez und anderes. Auf der anderen Seite, ja, Gurney hat ja jetzt nochmal Selbstvertrauen getankt mit dem Sieg bei den Players Championship Finals und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er so ein Ding abliefert wie Peter Wright. Also es ist aber schon auch klar, dass Gurney halbwegs sein Spiel finden muss, weil sonst kann Ross Smith ihm dann tatsächlich auch gefährlich werden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also Gurney kann sich hier nicht durchmogeln. Er muss, glaube ich, schon von Anfang an da sein. Weil Ross Smith war schon auf der Bühne, ist schon so ein bisschen akklimatisiert. Und ich glaube, da muss er hellwach sein.
Ich tippe auf ein 3-1. Würdest du mitgehen?
Ich hätte jetzt tatsächlich das 3-0 getippt.
Okay, super. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir noch in eine weitere Session, Mittwochnachmittags. Da steigen dann auch die allerletzten beiden Erstrundenduelle. Zum einen spielt Nathan Aspinall, der ja auch ein Player Championship Turnier gewonnen hat, gegen Gert Nentjes, einen jungen Niederländer.
Hui, interessant. Nentjes ist auch so jemand, den man vielleicht auf dem Zettel haben muss für die Zukunft. Aber ich glaube, dass es jetzt noch nicht ganz reicht. Ach Gott, das ist auch wieder so ein Spiel. 3-1 hätte ich getippt, Potenzial, aber auch für ein 3-2. Also Sieg für Nathan Aspinall, der jetzt auch so langsam wieder besser zu finden scheint, ja.
Ja, dann gehe ich auf das 3-2, du auf das 3-1. Ich glaube auch, dass Aspinall am Ende ja das bisschen mehr an Erfahrung nutzen wird. Dann letzte Erstrundenpartie, Jeffrey de Graaf, auch wieder ein Niederländer, so ein bisschen aus der zweiten, dritten Reihe, auch schon längere Zeit natürlich dabei, spielt gegen Noel Melikdem, einen weiteren Mann von den Philippinen. Was ist da von dem Spiel zu erwarten?
Der Melikdem hat den ersten 9-Darter auf der Asian Tour geworfen. Das weiß ich über ihn und hat sich knapp vor Paul Lim in der Asian Tour Order of Merit für die WM qualifiziert. Graf müsste eigentlich durchkommen. Ja, es ist aber halt auch, die Niederländer haben so ein bisschen ein Problem momentan, weil nach Van Gerven lange nichts kommt. Also Noppert hätte das sein können, aber der hat ja jetzt auch nicht so gut funktioniert. Von daher, de Graaf gewinnt, ich hätte jetzt mal gesagt mit 3-1.
Ja, das war auch mein Tipp, genau, da sind wir uns einig. Und du sagst es, also auch Raymond van Barneveld droht ja so seinen zweiten Platz für den World Cup zu verlieren. Also das ist ja auch kein Selbstläufer. Und da ist dann auch die Frage, wer sich da an die zweite Position bringen kann. Wattimena, Klaassen sind jetzt auch nicht wirklich konstant.
Ja, Klaassen ist halt die Geschichte mit dem, ne, der hatte vor anderthalb Jahren diese Handgelenksgeschichte, diese Operation. Lustigerweise davor irgendwie mit Handgelenksverletzung 4-5 Halbfinals erreicht. Und nach dieser OP ging halt gar nichts mehr. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass es halt momentan darum geht, einen Wurf zu finden, der so funktioniert, dass nicht wieder dieselben Probleme mit dem Handgelenk irgendwann wieder auftreten. Das heißt, der denkt gerade an viele Dinge gleichzeitig. Und denken beim Dart hilft halt nicht so richtig. Wenn Jeffrey de Zwaan das so weiter durchzieht, dann ist er für mich die legitime niederländische Nummer 2 in ein, zwei Jahren, muss ich sagen. Weil so richtig einen sonst, der da durchmarschieren kann, ein Van der Voort oder wie auch immer, traue ich jetzt nicht die große das große Comeback irgendwie zu. Es gibt ganz viele Niederländer auf der Tour, die immer mal für ein gutes Ergebnis gut sind, aber nicht dafür irgendwie langfristig Top 10, Top 20 Potenzial zu haben.
Ja, in der Tat. Und so ein bisschen hat sich ja die Darts-Welt, was Nationalitäten betrifft, auch in den letzten Jahren verändert, wenn man sieht, dass die Engländer jetzt auch bei manchen Turnieren nicht mal mehr ein Viertelfinale mit irgendeinem erreichen.
Ja, es ist sehr interessant. Also es ist nach wie vor, denke ich, geprägt. Ne? Spieler aus Großbritannien, aus Australien, es kommen auch andere Nationen noch rein. Ne? Deutschland wird stärker. Es ist sehr interessant, also was da aktuell irgendwie passiert. Das ist schön zu beobachten. Ne? Es ist ja auch immer sehr eng und das zeigt auch so eine WM, ja, dass ein Peter Wright dann in sein erstes Match eben nicht gewinnt.
Sagt Kevin Barth, Redakteur bei Daten.de und einer der absoluten Top-Kenner der Dart-Szene im deutschsprachigen Raum. Kevin, ich danke dir sehr für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Jo, ciao.